Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Heute mit einer sehr besonderen Folge, denn das ist heute wirklich das allerletzte Mal, dass wir hier in dieser Wohnung aufnehmen. Warum das so ist, darüber sprechen wir vermutlich auch noch später. Ich sitze hier gerade ganz alleine, ist ein bisschen trostlos, aber ich warte noch auf meinen Gast. Das ist der Murat, der auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast zu Gast war. Und Murat hat sich vor einem Jahr entschieden, unsere Schule zu verlassen und etwas anderes zu machen. Was er in diesem Jahr getan hat und warum er trotzdem weiterhin Beamter gewesen ist, darüber sprechen wir gleich. Und ja, ich bin mal gespannt, was er uns als Gründer anführen wird und wie er dieses Jahr so erlebt hat. Vielleicht könnt auch ihr einiges mitnehmen, wenn ihr so am Struggeln seid mit eurer Lehrerwahl. Oder vielleicht macht sie euch auch Mut, weiterhin am Ball zu bleiben. Ich bin selber ganz gespannt, wie das Gespräch sein wird. Viel Spaß euch und leere Stube. Ach, Quatsch. Bist bei mir Gast, darfst alles machen. Moin erstmal.
Hi, schön dich zu sehen.
Gleichfalls, hau dich hin. Ja. Lass mal ein bisschen quatschen hier. Hast du ein Handy an?
Das ist jetzt gleich sicherlich ausgerissen, ne?
Ach ja, alles gut, ist alles entspannt hier. Stevie leider heute nie am Start.
Ja, hat es angekündigt für davor die Woche. Auch.
Aber ja, gut, das war zu sehen. Der hat gerade seine Frau hat gerade einen Sohn und ach naja, seine Frau hat immer einen Sohn, aber die ist auf jeden Fall gerade auf Klassenfahrt und muss sich mal um Stevies Kind kümmern, um deren Kind.
Um gemeinsames Kind.
Ja, um deren gemeinsames Kind. Ach, Robert. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander, weil du kannst dir ruhig die Kopfhörer aufsetzen. Wir fangen einfach. Achso, du kannst dieses Mikro nehmen, wenn du überhaupt was sagen willst heute. Ich hab dich hauptsächlich dazu eingeladen, aber.
Ja.
Aber ja, ist dann natürlich heute auch eine besondere Folge. Aber trotzdem geil, so am Ende der Schule, dass du nochmal kommst. Ich komme gerade von einer Zeugniskonferenz.
Wie lief's?
Ja, war auf jeden Fall. Also. Den weine ich jetzt nicht hinterher unbedingt, ne? Also gehen natürlich immer ein bisschen die Länge und die Fälle werden natürlich auch nicht unbedingt einfacher, ne?
Ach Murat, ich hatte auch einen langen Tag, Simon, ey, siehst du das?
So, ja, jetzt alles aber. Gut, das kriegst du schon hin. So, ja, erstmal geil, dass es so spontan geklappt hat.
Ja, freue mich auch auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Hatten wir schon relativ lange geplant.
Ja. Ja, und dann hat es ein, zweimal nicht geklappt, ey. Und dann, ja, ey, was hast du die letzten Wochen gemacht? Ich habe auch gehört, dass du auf Reisen gewesen bist.
Tatsächlich ja. Ich war vor 3 Wochen war ich für eine Woche in der Türkei gewesen. Den Luxus konnte ich mir tatsächlich erlauben, den zeitlichen Luxus an der Stelle.
Ja.
Ich weiß, während alle anderen die Schulbank gedrückt haben.
Da war die Stimmung noch in Ordnung, bevor die WM kam, ne?
Da war die Stimmung noch tatsächlich in Ordnung, ja, das stimmt.
Und wie war's?
Sehr gut, sehr gut. Auch einfach mal das wirklich vom Gefühl her war das sehr gut, weil du außerhalb der Schulferienzeit mal in so einer Hotelanlage auch warst. Dementsprechend war das auch sehr entspannt, sehr leer. Du hattest viel mehr für dich, muss ich sagen. Ein ganz anderes Gefühl, ehrlich gesagt. Es hat sich sehr surreal angefühlt.
Du bist ja türkischer Landsmann.
Ja.
Ist das für dich so ein Bedürfnis, dann auch deinen Kindern oder deiner Familie dann nochmal deine türkische Kultur ein bisschen anders nahezulegen? Oder ist das jetzt nicht so der Hauptgrund?
Doch, also die wachsen ja wirklich bilingual, national auf, sage ich mal. Ne? Also wir leben beide Kulturen tatsächlich. Ne? Mhm. Also die Kinder kennen beide Seiten. Die kennen das Leben hier. Hier sind sie geboren, hier sind sie auf die Welt gekommen, genauso wie ich, genau wie meine Frau auch. Aber die sind auch verwurzelt mit, ja, sage ich mal, mit den Wurzeln an sich. Heimat ist Deutschland und die Wurzeln, die kommen aus der Türkei. Mhm.
Ist das so, ich weiß gar nicht, ob man die Frage so als Deutscher stellen darf, ich frage sie trotzdem einfach mal, du bist ja schon relativ deutsch. Und ist das, also du bist schon relativ angepasst, wollte ich damit sagen. Ist das für deine Kinder dann, ist das immer so ein bisschen weniger, dass man da die Türkei als Heimat ansieht, so von dem, wenn man so zurückgeht, weil die ja noch weniger den türkischen Kontext vielleicht haben als du.
Ich müsste da jetzt eine Gegenfrage stellen. Was ist denn relativ deutsch? Was verbindest du mit dem Begriff Deutsch?
Ja, dass man sich so total verbunden fühlt. Und deine Kinder haben ja jetzt noch gar nicht so... Dadurch, dass... Du hast wahrscheinlich auch ein... kommst ja aus einem Elternteil, was ja wahrscheinlich auch nur auch... ich vermute das jetzt noch relativ... Noch einen stärkeren Bezug zur Türkei hatte als du selbst. Und das nimmt ja immer ein bisschen mehr ab. Und deswegen die Frage, ob das... auch abnehmen zu den Kindern. Ich weiß nicht, ob du mit deinen Kindern da schon mal offen drüber gesprochen hast. Wie sehen die sich denn?
Ja, zu den Kindern an sich muss man natürlich erstmal sagen, die sind jetzt 8 und 9 Jahre alt. Also diese Differenzierung, wenn ich das so salopp sage, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr türkisch? So weit sind wir da gar nicht, beziehungsweise diese Frage würde ich so auch nie stellen. Die steht auch nie so im Raum. Klar, sicherlich. Meine Eltern haben einen anderen Bezug zu ihrem Herkunftsland. Liegt einfach daran, weil sie auch da geboren sind. Viele Familienmitglieder leben dort. Und dementsprechend ist die Verbundenheit zur Türkei als Land an sich natürlich in einem viel größeren Maße, wie ich das vielleicht nachempfinden könnte. Mhm. Da ich den Vorteil habe, dass meine Familie, Cousins, Cousinen, ne, auch hier leben. Dementsprechend habe ich nicht dieses Bedürfnis jedes Jahr, ich muss dahin, um Familie sehen zu müssen.
Die habe
ich
hier. Das hast du nicht.
Ne? Puh, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich hatte mal so einen kleinen Podcast gesehen, wo dann ein Schauspieler gefragt worden ist, ein türkischer Schauspieler oder ein türkisch gelesener Schauspieler, sage ich mal, gefragt worden ist, wie fühlen sie sich? Fühlen sie sich mehr deutsch oder mehr türkisch? Ne?
Aber ist die Frage wirklich doof oder?
Nee, sie ist nicht doof. Ich verstehe auch die Motivation, wie diese Frage zustande kommt. Ne? Ja. Ich sehe aber mich und mich als Person in einer ganz anderen oder auch vielleicht denken viele Menschen, die mit einem, sage ich mal, Migrationshintergrund hier leben, das auch anders. Fühle mich deutsch, ja, also das ist echt eine super Frage, Simon, weil es ist ein Gefühl, was du nicht beschreiben kannst. Ich will auch gar nicht sagen zwischen zwei Welten, das ist ja auch nicht der Fall, also wir reden ja auch über zwei unterschiedliche Kulturen, keine Frage, die türkische Kultur hat eine andere Entstehungsgeschichte wie die deutsche Kultur. Meine Heimat ist Deutschland und in meiner Heimat erlebe ich, sagen wir mal, Züge der türkischen Kultur. Machen wir es mal so. Ja? Also ich kann das vielleicht so besser beschreiben. Wenn ich in der Türkei bin und eine gewisse Zeit in der Türkei Zeit verbringe, meistens sind das so über die Sommerferien hinweg, mehrere Wochen, merke ich nach einer bestimmten Zeit, ich möchte wieder zurück in meine Heimat. Ja? Ich merke, dass die Türken eine ganz andere Mentalität haben, ganz anders aufgewachsen sind, wie ich hier in Deutschland. Ja, das heißt, ich bin zum Beispiel auch gegen die Formulierung, habe ich auch schon mal gehört, oh, du hast dich aber ganz toll integriert hier, ne? Du sprichst ja richtig gut Deutsch, du bist ja toll integriert. Ich brauche ja gar nicht integriert zu werden, ich bin ja hier geboren, ich bin ja hier aufgewachsen. Mhm. Man muss es wirklich so sehen, ich glaube, ich habe das mit der Aussage gut auf den Punkt gebracht. Also ich bin Deutscher mit türkischen kulturellen Zügen, sagen wir es mal so.
Und bist du in der Türkei in Ansicht der Türken, du hast den Begriff gerade genannt, ja. Bist du aus deren Ansicht Türke?
Nein,
bin ich nicht. Das habe ich schon so oft gehört. Ja. Und warum nicht?
Nein, ich bin Deutsch-Türke dort. Also, sehr interessant.
Deswegen, wie machen die das auf den ersten Blick dann fest? Weil du Ja, nee, sag mal.
Ja, weil die, wie soll ich sagen, weil die Art und Weise, wie man sich gibt, wie man, ich versuche das mal so zu erklären, wenn du im Urlaub bist, in einem Mittelmeerland, irgendwo Spanien, Griechenland, Italien, dann
Türkei. Dann laufe ich schon optisch wie so ein Tourist rum.
Oder so, das Aussehen ist das eine. Okay. Ja, das Aussehen ist das eine. Okay, aber sag mal, ich integriere mich so mit dem, wie ich hier aussehe.
Ja.
Dir fällt ja auch auf, dass die Mentalität dieser Menschen eine ganz andere sind. Der Alltag gestaltet sich ganz anders, weil der Lebensrhythmus ein ganz anderer ist. Sei es zum Beispiel, dass die Menschen viel öfter auf der Straße sind, ja, weil sie dort ihr tägliches Leben leben. Ne? Man zieht 2-3 Stühle ran, man quatscht eben. Es wirkt alles immer so ein bisschen lockerer, einfacher, mehr Lebensfreude, mehr Lebensgefühl. Kommst du nicht heute, kommst du morgen, kein Problem, machen wir alles. So, ne? So, und wenn ich dann in der Türkei bin, ne, und sag mal, ich will jetzt irgendwo hin, ich sage, ey, 14 Uhr, ne, wir treffen uns, ja, super, 14 Uhr treffen wir uns, und da kommt keiner um 14 Uhr, dann ärgert mich das. Ja, dann sage ich mir, ja, Moment, wir haben doch hier abgesprochen, 14 Uhr. Ja, du siehst alles so eng.
So, nein. Das ist so deutsch, ne?
Das ist dann wieder so ein typisch deutscher Move, wenn du so möchtest, ne?
Okay. Ja, deutsch. Ey, Murat, lass mal zum Thema kommen. Sorry für den Einklang, aber ich dachte, ich schnack mal mit dir am Anfang ein bisschen. Aber wir wollten eigentlich mit dir, was heißt wir, jetzt bin ich nur noch alleine hier, also wir beide wollten, ja. Über deinen Move vom letzten Schuljahr sprechen. Und der hat mich ziemlich, was heißt getroffen, also auf jeden Fall erstmal überrascht. Also es war jetzt nicht ein Move, den du großartig angekündigt hast. Ich sage jetzt noch nicht so viel, möchte auch gleich, dass du selber was dazu sagst, aber du hast so ziemlich am letzten oder zweitletzten oder drittletzten Schultag gesagt, sorry, Bros, ich bin raus, ich mache was anderes. Kannst du mal erklären, was da passiert ist?
Ja, was da passiert ist. Vorweg muss ich sagen, dass ich das vielleicht so auf den letzten Drücker gesagt habe, lag einfach daran, ich wollte keinen großen Abschied. Ich wollte daraus kein Drama machen, weil es mir selber auch sehr schwer gefallen ist einfach. Ja, das sollte sich nicht in die Länge ziehen. Es sollten keine ganz ellenlange Vorgespräche mit Kollegen sein, die dann sagen, ey, erzähl mal warum, wieso, weshalb. Und ich wollte da einfach so ein etwas härteren Cut machen, um mich einfach selber vor, sage ich mal, so ein bisschen zu viel Emotionalität zu schützen. Weil das war kein einfacher Schritt für mich, sage ich es mal so.
Ey Murat, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe gerade jedes einzelne Wort, was du gesagt hast, 100% verstanden. Und ich habe vieles versucht, so wie du zu machen. Das hat bei mir nicht so gut geklappt. Aber das lassen wir auch mal ein bisschen hinten anstehen. Wir wollen ja über dich erstmal sprechen. Aber du weißt ja sicherlich, worüber wir gleich noch sprechen werden. Erklär mal, wie das passiert ist.
Ja, ich habe, du weißt, ich bin seit 2014 an unserer Gesamtschule. Zwei Jahre vor dir. Seit 2014 war ja damals noch keine Gesamtschule, sind ja als Sekundarschule gestartet und damals auch komplett neu. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, wir waren 8 Lehrer circa und 120 Schüler.
Ganz am Anfang?
Ganz am Anfang, okay. Ja, also das erste Jahr. Wir waren so ein Gründungskollegium. Warum erzähle ich das? Ich will damit Folgendes ausdrücken. Also meine Beziehung zu unserer Gesamtschule ist vielleicht eine andere als bei den anderen Kollegen, die im Jahr darauf gekommen sind oder in den kommenden Jahren, weil man einfach von Anfang an dabei war.
Definitiv.
Ja, und dementsprechend das Gebäude, die Leute, die Schüler. Ich habe da, es fühlt sich immer sehr wohl an, wenn man dort ist. Für mich ist das so der Fall. Und man fühlt sich in einem an einem Ort, wo man sich sehr gut auskennt und auch weiß, wie was funktioniert, allgemein einfach immer wohl.
Mhm.
Ja, ich habe so gemerkt, in den zurückliegenden letzten 4 Jahren circa, dass ich, vielleicht ist das auch so ein bisschen meinem Alter geschuldet. Ich werde jetzt bald 40 Jahre alt und vor 4 Jahren halt noch mit 36 und schon seit knapp 8 Jahren Lehrer, kamen bei mir so langsam diese Gefühle hoch, wie ich würde gern mal etwas anderes ausprobieren. Also ich habe einen ganz klassischen Werdegang. Ich bin, vielleicht muss ich Folgendes sagen, ich wollte anfangs eigentlich nie Lehrer werden. Dazu, ne? Also mein Traumberuf war nie Lehrer, tatsächlich. Nee. Ich habe mein Traumberuf war tatsächlich immer Polizist zu sein. Ich wollte immer sehr, sehr gerne zur Polizei.
Ich dachte, wir hätten noch mal in unsere 7. Folge zurückspringen können, wo wir auch über Berufe gesprochen haben. Und Stevie, der ja auch einen tollen Beruf ich meine, er hätte dich dort so als Fluglotse oder so gesehen in so einem... ich weiß es nicht mehr. Es ist schon sehr lange her, war ein bisschen Trash-Talk, aber das kam darauf immer raus. Du wolltest aber bei der Polizei arbeiten.
Ich wollte unbedingt bei der Polizei arbeiten. Das war aber auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Alarm für Cobra 11.
Ja, sicher.
Da gab es den türkischstämmigen Schauspieler dort, der jeden Tag einen 3er BMW zu Schrott gefahren hat. Und ich habe gedacht, boah, super Autobahnpolizei, das ist mein Traumberuf.
Und BMW natürlich.
Und BMW natürlich. Ne? Wobei ich muss sagen, ich würde mich da eher jetzt aktuell der Mercedes-Hacke zuordnen wollen. Naja.
Aber war das ein ernsthafter Traumberuf oder war es eher so ein kindlicher Traumberuf?
Nein, das war schon tatsächlich ein ernsthafter Traumberuf. Ich habe mich damals auch in dem... schon so lange her, ich überlege mal, bei welcher Polizeidirektion ich mich gemeldet hatte, zwecks Anmeldung und Sporttest und allem drum und dran. Damals war es auch noch so, dass es die Wehrpflicht gab.
Mhm.
Und worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich habe damals auch sehr, sehr aktiv und sehr lange Kampfsport betrieben und auf einem Kampfsportturnier hatte ich eine Verletzung am Bein weggetragen, sodass ich mit T5 ausgemustert wurde, falls das für jemanden noch ein Begriff ist, und durfte dementsprechend dann nicht zum Wehrdienst. In dem Zuge und meinen Recherchen nach hat dann auch damals dann die Polizeidirektion, ich weiß nicht mehr, welches war, aber gesagt, wenn sie schon ausgemustert sind und T5, kommen sie hier leider auch nicht rein.
Musste leider Lehrer werden.
So, ja, der musste leider Lehrer werden. Was heißt leider? Also es waren viele Gespräche dann natürlich auch mit Freunden, Bekannten. Meine Eltern haben mich dahingehend auch sehr, sehr gut beraten und gesagt, ey Mensch, du kannst doch so gut mit anderen reden und quatschen. Du kommst so mit jedem klar, ob er 7 ist oder 70. Ne? Vielleicht wäre der Lehrberuf etwas für dich. Und muss ich sagen, habe ich dann mir das ein bisschen genau angesehen. Mich damals dann auch nach dem Abitur an der Universität fürs Lehramt eingeschrieben und habe dann wirklich gemerkt in dieser Phase, dass mir das gefällt, jemanden versuchen, in seinem Leben etwas weiterzubringen, zu fördern, zu pushen. Also ich sehe mich als in der Funktion als Lehrer nicht als jemand, der versucht, anderen was beizubringen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist sowieso dieses Beibringen, das können die auch gut selber. Mir geht es darum, eher Türen zu öffnen oder, Möglichkeiten zu zeigen, die Schülerinnen und Schüler gehen können, wie sie, wie man Sachen vielleicht etwas interessant präsentiert. Und diejenigen, die möchten, die können diese Präsentation für sich aufnehmen und damit selber weiterarbeiten. Ne? Das ist so mein Anspruch an deren Sicht. Ich möchte nicht vorne stehen und etwas erzählen und erklären, so und jetzt weißt du das, ne?
Ja, du bist auch auf jeden Fall so jemand, der das auch gerne lebendig gestaltet. Das merke ich auch in der Art und Weise, wie du mit mir sprichst, jedes Mal. Also es ist auch schon oft so, dass ich so ein Grinsen im Gesicht habe, wenn du auf mich zukommst, weil du schon immer versuchst, so mit deiner Art schon irgendwie so die Leute auch irgendwie zu umarmen, so ein bisschen. Das finde ich ganz cool. Aber du hast ja gerade gesagt, dass dass du den jetzt seit 10 Jahren machst und dass du, glaube ich, dich so nach was Neuem gesehnt hast. Wobei ich jetzt auch sagen würde, also nicht, dass ich das Argument nicht verstehen kann, aber der Lehrberuf ist ja schon relativ vielseitig, oder?
Er ist sehr vielseitig, ja, aber wenn du schon vieles, ich für der einen mag es vielleicht so 10 oder 12 Jahre, nicht keine lange Zeit sein, nee. Aber für mich war das irgendwo so ein Punkt, irgendwann kamen so die Gefühle auf, es ist dasselbe. Es ist immer irgendwie dasselbe. Ne? Du bereitest etwas vor, du präsentierst etwas, du arbeitest, kommst voran. Und dann fängt das Ganze, ich glaube, ich habe das sehr, sehr krass gemerkt, als ich meinen ersten 10er-Jahrgang verabschiedet habe, du fängst wieder von vorne an. Ne? Auf einmal warst du wieder Klassenlehrer eines Jahrgang 5. Und dann hast du diesen ganzen Prozess wieder von vorne angefangen. Natürlich, jedes Kind ist individuell, jeder Schüler ist individuell, jede Situation ist individuell, keine Frage. Kein Tag ist wie der andere, der vorher war. Aber
ja, weißt du, ich finde, das hat sich bei mir auch wie so eine Netflix-Serie angeguckt. Du hast so ein Schuljahr, sowas wie eine Staffel und es gibt dann am Ende jedes Schuljahrs so ein Highlight und ganz am Ende ist dann die Serie zu Ende nach der 10. Nur was ganz, ganz crazy ist, du willst ja jetzt nicht danach nochmal eine neue Staffel machen, weil alles wieder von vorne anfängt. Ne? Und genau so hat sich das für mich angefühlt. Also emotional hast du alles erlebt und dann war es irgendwie ganz komisch, dass du auf einmal, aber jetzt kommt nichts Spezielles, jetzt ist einfach Kassette weg und jetzt, so, Herr Kubi, Sie haben jetzt nächstes Jahr die 5 und Ich habe auch gedacht, jetzt muss doch irgendwas dazwischendurch passieren auch oder so. Aber es ist ja auch so ein emotionales Highlight danach, nach der 10, ne? Und du denkst, ja, aber dann... Ey, ich fühl's, für mich fühlt es sich genauso wie so eine Serie an, die eigentlich endet, aber es geht dann einfach trotzdem nochmal von vorne los. Und keiner wird eigentlich die Serie nochmal neu gucken, deswegen verstehe ich dieses Argument mit, das ist immer das Gleiche, das verstehe ich mega gut.
Ich finde, du hast das super erklärt, ich finde das Beispiel auch sehr gut. Ne? Eine Staffel tatsächlich in dem Fall, so hat sich das angefühlt. Also du bist zu einem Ende gekommen, klar, emotional, ne? Du freust dich darüber, ne? Dass du da die, sag ich mal, diese Schüler begleiten konntest und dann ganz nüchtern, so, jetzt fängt es wieder mit der 5 A, B, C, was weiß ich von vorne.
Und ich erinnere mich auch noch an die allererste Folge mit dir, da haben wir nämlich auch über meinen allerersten Schulabschluss mit einer 10 gesprochen. Mhm. Da habe ich auch, das war ja auch so krass von den Gefühlen für mich. Genau, richtig krass. Und ja, ich muss aber sagen, ich habe jetzt nochmal dankbarerweise eine ganz tolle Klasse erlebt, die letzten 4 Jahre, was das zum Glück nochmal getoppt hat, muss ich wirklich sagen. Also, weil das liegt nicht daran, dass die Ereignisse waren die gleichen, die Stationen waren eins zu eins das Gleiche. Du hast gesehen, diese Formulare und die Stationen, die Schüler durchlaufen, waren eins zu eins das Gleiche. Aber die Klasse war nochmal cooler. Ich hatte ein viel, viel besseres und engeres Verhältnis zu denen und das... Ich will auch nicht sagen, dass es mein Verdienst ist. Es ist Glück. Das hat einfach sehr gut gepasst zwischen uns beiden.
Ich spreche da immer von einer Wellenlänge. Also ich teile dieses Glück, was du auch teilst. Auch mein zweiter Jahrgang, den ich jetzt hatte und bis vor letzten Jahr, die sind jetzt bis fast zum Ende begleiten durfte. Der eine besser als der andere will ich gar nicht sagen. Die waren beide super. Und ich sagte mir die ganze Zeit immer, das liegt nicht unbedingt an mir. Das liegt daran, dass das Schicksal gesagt hat, ey, du kriegst diese Konstellation von Schülern, weil auch dieses Gemeinsame einfach, ne? Die haben mitgemacht, die wollten, die haben lediglich, ich habe nicht viel gemacht, ich habe lediglich, muss ich sagen, angeleitet. So, das, in der Situation und Rolle sehe ich mich auch als Lehrer, ne? Und du hast dieses Potenzial relativ schnell gesehen und die waren, klar, ich will das nicht alles schönreden und sagen, ja, wir hatten überhaupt keine Probleme, wir sind straight direkt von der 5 bis zur 10 durchgegangen und haben keine Teilkonferenzen und alles gehabt, ne? Aber, ich muss sagen, ich glaube, ich hatte Glück, das Schicksal hat es gut gemeint und uns, sag ich mal, so Schülergruppen einfach mit der gleichen Wellenlänge zusammengeführt.
Hey, man muss dazu sagen, ich glaube, das wissen die Leute nicht, du hast jetzt die Klasse letztes Jahr verlassen, ja. Du warst deren Klassenlehrer von der 5 bis zur 9,
ja.
Und hast ein Jahr vorher dann diesen Move, über den wir gerade sprechen, gemacht. Du hast gesagt, du wolltest kein großes Brimborium machen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du schon mit deiner Klasse darüber gesprochen hast. Wie ist das gewesen und was hast du denen erzählt und wie hat es sich angefühlt? Keine Ahnung.
Sehr viel Herzschmerz, sage ich dir ganz offen. Sehr viel Herzschmerz, denn wie du gerade gesagt hast, also von der 5 bis zur 9. Klasse, das sind immerhin 5 Jahre, die man da zusammen an Zeit verbracht hat. Mhm. Zum Teil sogar mehr Zeit als mit der eigenen Familie, 5-mal die Woche. Und wirklich so jeden Schritt von einem, ja, vom gleich kindlichen Sein bis zum Heranwachsenden habe ich miterlebt. Ne? Und die Kinder haben mich daran auch teilhaben lassen. Und wiederum auch die haben miterlebt, wie ich immer gewachsen bin. Mhm. Nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit meinem Verhalten. Weil ich habe viel von denen gelernt, die haben hoffentlich auch viel von mir mitnehmen können. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber ich war tatsächlich von Anfang an sehr transparent meinen Schülern
gegenüber. Aber was hast du gesagt? Bist du vor die Klasse getreten? Hast du gesagt, so Jungs, ein total beschissener Moment, ich muss mal kurz was sagen.
Ja, die Schüler haben ja Folgendes mitbekommen. Ich habe vor 2 Jahren eine sehr schwierige Operation gehabt an meinem Bein. Und bin nach dieser Situation auch knapp 4 Monate nicht in der Schule gewesen. So, mhm. Und die Situation, also es war jetzt etwas Geplantes, sage ich mal in dem Fall, diese Operation. Ich habe meinen Schülern das auch gesagt, noch gesagt, dass ich eine Zeit lang nicht da sein werden kann. Das war damals in der, ich bin mich ganz sicher, in der 7. Klasse gewesen, 2. Halbjahr. Und habe denen dann gesagt, dass ich eine Zeit lang nicht kommen kann. Nachdem ich wieder da bin, haben meine Schüler auch gemerkt, dass es mir gesundheitlich dieser Schulalltag immer schwieriger gefallen ist, gerade in der Anfangszeit.
Körperlich
in dem Fall. Ne? Also konnte es nicht so lange stehen, ich habe mich öfters hingesetzt, ich konnte mich nicht so häufig bewegen. Wenn es hieß, ja, lassen Sie uns mal rausgehen, habe ich gesagt, okay, geht schon mal, ich komme so langsam hinterher. Oder auf dem Wandertag konnte ich zum Beispiel nicht teilnehmen. Solche Dinge haben die natürlich schon mitgekriegt. Ich habe mit denen auch immer sehr, sehr offen geredet, muss ich sagen. Also ich bin kein Typ, der irgendwie, wenn er irgendwo reinkommt, sich, sag ich mal, eine Maske aufsetzt und sagt, so, jetzt muss das irgendwie laufen. Und also wenn ich schlechte Laune hatte, habe ich denen das auch gezeigt. Wenn ich gute Laune hatte, habe ich ihnen auch gezeigt. Und ich habe immer offen darüber gesprochen, ne? Und habe ihnen das auch gesagt, dass mir das immer schwer fällt mit dieser Situation, die ich habe. Irgendwann kam dann der Moment, ich habe, wie gesagt, parallel kam so der Punkt, ey, ich möchte gerne auch etwas anderes ausprobieren, ich will etwas anderes machen. Die gesundheitliche Situation kam ein bisschen mit dazu, die hat dazu gespielt. Und habe dann nach Möglichkeiten geguckt, was man so als verbeamteter Lehrer überhaupt machen kann, außerhalb des Schuldienstes. Mhm. So, da gibt es...
Warte mal, bevor wir dazu kommen, einfach nur noch zum Abschluss, weil ich das wichtig finde. Wie haben denn die Schüler darauf reagiert, als du denen das gesagt hast, als es feststand?
Sehr bedrückt. Also sehr betroffen. Ich habe es auch, muss ich sagen, ich bin da jetzt auch nicht freudestrahlend reingegangen und gesagt, hey Leute, ich habe eine Stelle, ich bin jetzt ab nächsten Jahr weg oder so. Das nicht. Also ich habe die Trauer, vielleicht auch die Enttäuschung, muss ich sagen, zum Teil dort auch erlebt. Aber ich habe auch gesehen und erlebt, wie nachsichtig und empathiefähig meine Schüler sind, als ich denen auch erzählt habe. Das wissen sie sowieso, ich möchte das hier aber nur erwähnt haben, dass das nichts mit ihnen persönlich zu tun hat, sondern aufgrund meiner Gesundheit und dass ich an einem Punkt bin, wo ich sagen muss, es wird mir zu viel, ich muss raus aus dem Schulsystem, ich muss gucken, dass ich vielleicht aufgrund meiner gesundheitlichen Situation woanders vielleicht besser klarkomme damit. Ja, und ich muss sagen, bin ich auf 100% Verständnis gestoßen, aber natürlich auch Enttäuschung, Trauer nach so einer langen Zeit, dass der Klassenlehrer geht. Ne?
Was auch gleichzeitig ein Kompliment ist, auch wenn man sich das natürlich nicht wünscht, ne? Das ist klar. Ne? Aber ich meine, keiner wünscht sich. Ja, geil. Endlich.
Ja.
Schön. Aber klar, also ja. Nee, es ist nachvollziehbar und menschlich, ne, diese Reaktion. Jetzt hast du gesagt, du hast hier was gesucht. Und also bevor wir darauf eingehen, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, diese Entscheidung ist ja schon keine leichte, gerade in unserem Beruf, weil die allererste Hürde, vor der viele stehen, ich jetzt persönlich nicht unbedingt, als allererstes, ist ja immer bei uns im Beruf diese tolle Position, in der wir sind, dass wir verbeamtet sind, dass wir viele Privilegien auch etwas haben. Und das ist ja das Erste, woran man denkt, wenn man jetzt den Lehrerberuf aufgibt. Stand das für dich auch zur Debatte? Ich weiß nämlich, dass du dich am Ende auch weiterhin im Beamtenverhältnis gestanden hast. Oder war eher für dich erstmal so, ne, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und gucke, dass ich vielleicht auch wieder diesen Rückweg zur Schule, dass er nicht komplett versperrt ist, dass er auch wieder eines Tages wieder zurückkommen kann. Was war da für dich der Gedankenweg? Hättest du dir auch vorstellen können, zack, ich gehe komplett aus dem Beamtentum raus?
Ich sag mal so, Privilegien bringen auch, aber wenn man es jetzt Privilegien nennen mag, ich denke mal, in jeder Berufsbranche gibt es bestimmte Vorteile, die der Beruf einfach mit sich bringt. Und dieser Beamtenberuf bringt Vorteile mit sich, sei es finanzieller, sei es, sag ich mal, sozialer, absichernde Funktion mit sich, sicherlich, klar, aber auch einen sehr, sehr großen Verantwortungsbereich. Solche Privilegien, ich suche ein anderes Wort gerade dafür, ich sag mal, solche Möglichkeiten, die dieses Beamtentum mit sich bringt, bringt auch eine große Verantwortung mit sich. So, um diesen Status zu bekommen, haben Hunderttausende von Lehrern, sage ich mal, einen doch sehr anstrengende Schullaufbahn hinter sich gebracht. Mhm. Das wurde uns ja nicht geschenkt. Wir haben viel dafür getan, viel geschwitzt.
Definitiv.
Also ich weiß nicht, wie viele Hausarbeiten du geschrieben hast, an wie vielen Klausuren du teilgenommen hast, in Blogseminaren, ne, und wie das Referendariat an uns oder durch uns gegangen ist. Das weiß jeder selber, was das am Ende war.
Ja. Ja, aber es steht ja trotzdem oft so da nach der Möglichkeit, nee, das ist so dass der letzte Grund, wo ich sage, nee, dann müsste ich ja meine komplette Rente oder meine ganze Vorsorge aufbrechen, da gehe ich auf keinen Fall raus. Also das stand für dich nicht zur Debatte.
Nein, das war aber auch, ich sag mal, vielleicht vor 12 Jahren. Hätte ich das vielleicht eher ein bisschen lockerer gesehen, hätte gesagt, ey, ja doch, warum nicht, ne? Dann ist es vielleicht nicht mehr das Lehrerdasein, das andere hat mir so gut gefallen, Beamtentum, komm, ich will da flexibel sein, ich gehe da raus, das hätte ich gemacht. Aber ich bin verheiratet seit jetzt knapp 12 Jahren, ich habe 2 Kinder, das bringt nochmal eine weitere Verantwortung mit sich, wo man nicht so, sage ich mal, locker mit einem Status, sage ich mal, spielt, der einem schon diese Sicherheit gibt, auch eine Zukunftssicherheit gibt, ja.
Fair. Und jetzt ist natürlich für mich interessant, denn ich habe davon wirklich gar nichts gewusst und deswegen auch cool, dass du da bist. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Lehrer, wenn ich wirklich jetzt mal genauso wie du denke und ich bin mir gar nicht so unsicher, Murat, dass du da einer der Einzigen bist. Also ich meine, es gibt ja auch viele Statistiken, die besagen, dass 25-30% der Lehrer beabsichtigen, wenn sie könnten und eine gute Möglichkeit hätten, aus dem Beruf auszusteigen. Ist keine Zahl zum Prahlen, muss man dazu sagen, ist aber leider Fakt. Was kann man denn da tun überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten und wie, vor allem wie, um Gottes Namen, bist du da dran gekommen? Also hast du dich informiert, keine Ahnung.
Ich kann jetzt nur aus den Recherchen, die ich gemacht habe, berichten. Das ist gut. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ey, da gibt es nur 3 andere Sachen, kann er das
gern. Ach, wenn du nur was trinken willst, ne? Das ist klar.
Vielen,
ne?
Vielen lieben Dank. Wenn es da noch unterschiedliche Möglichkeiten und Wege gibt, sehr gerne einfach hier kundtun, weiß nicht, in die Kommentare schreiben oder Mail schreiben oder so.
Aber es geht ja gerade um deinen Weg.
Es geht um meinen Weg. Also primär muss man natürlich schauen, also man kann Folgendes nicht machen. Man kann jetzt nicht einfach auf die Seite der Agentur für Arbeit gehen und sagen, ey, ich schaue mir jetzt einfach diese Hunderttausenden von Jobs an, die da drin stehen und suche mir davon irgendwas aus und lasse mich dann für eine mir auserwählt oder mir für mich passende Zeit einfach freistellen und macht das. Das funktioniert so nicht. Man ist aufgrund seines Beamtentums ja auch seinem Dienstherrn verpflichtet und muss dementsprechend, egal was man macht, auch erstmal um Erlaubnis fragen und eine Genehmigung dafür einholen. Die erste Anlaufstelle für mich war die Internetseite Stella.
Stella.
Stella, ja, das ist tatsächlich wie der Stern.
Ja.
Wenn man das bei Google eingibt und vielleicht noch das Beiwort Lehrer mit dazu packt, kommt man relativ schnell auf eine Internetseite, wo man Beförderungsämter findet, die ausgeschrieben sind, Leitungsfunktionen findet, die ausgeschrieben sind.
Speziell für Beamte oder für Lehrer?
Speziell für Beamte, speziell für verbeamtete Lehrer
In
dem Fall. Sicherlich mag es da noch die ein oder andere Sparte geben, wo jemand mit einem anderen, sage ich mal, Beamten, mit seinem Beamtenstatus, aber vielleicht nicht im Lehrdienst tätig ist, da was finden. Aber generell ist die Weite so, wie ich das gesehen habe, auf der Seite so aufgebaut, dass dort, sage ich mal, Arbeitsstellenangebote für verbeamtete Lehrer dargestellt sind. So. Auf dieser Seite habe ich mich umgesehen. Das Ganze ist in unterschiedliche Rubriken eingeteilt, Leitungsfunktionen, Beförderungsämter. Aber da es mein Ziel war, aus dem Schulsystem an sich, also aus dem Lehrberuf herauszutreten, aus dem Gebäudeschule herauszutreten, sage ich mal so, gibt es eine Sparte, die sich dann sonstige Stellen dann nennt, tatsächlich, die relativ dünn bestückt ist, im Gegensatz zu allen anderen. Also wenn du heute auf Leitungsstellen, Funktionen zu stellen oder sonstiges guckst, da findest du wirklich eine Vielzahl an ganz, ganz vielen Sachen. Aber in dem Bereich sonstige Stellen ist das dann eher ein bisschen mau. So, und wenn man sich dort diesen Bereich ansieht, habe ich geschaut, was für Möglichkeiten bietet sich mir überhaupt hier in diesem System Beamtentum? Was kann ich machen? Es gibt unterschiedliche Stellen. Es gibt Stellen beim Schulamt zum Beispiel. Es gibt Stellen bei sogenannten Bildungsbüros. Es gibt Stellen bei der Qualis. Es gibt Stellen bei der LASI, bei der Landesstelle für schulische Integration. Und es gab eine Stelle, oder es gibt auch noch in unterschiedlichen Orten, die Stelle des sogenannten pädagogischen Mitarbeiters für ein kommunales Integrationszentrum. Ist natürlich klar.
Das hört sich so an, als ob du dich darauf beworben hättest.
Ganz genau.
Ich weiß nicht, ob ich den Wink jetzt richtig verstanden habe, aber hat auch so gut zu dir gepasst.
Ja, tatsächlich habe ich mich auch auf die Stelle eines pädagogischen Mitarbeiters in einem kommunalen Integrationszentrum beworben.
Und das ist ja spannend, darüber haben wir ja gerade schon am Anfang so ein bisschen gesprochen, ne? Also zumindest über das Thema Integration.
Ja, hat auch was mit Integration tatsächlich zu tun.
Das freut mich, dass das sogar Sinn macht bei Behörden, ja.
Ja, ich habe diese Stelle gesehen. ich sag mal, der Ort ist jetzt erstmal
ungesichert. Wie sieht so eine Bewerbung aus? Weil normalerweise, wenn ich im System Schule bewirbst, muss der ja komische Unterrichtsstunden und sich mit komischen Leuten unterhalten und nochmal über Schulrecht und so einen Quatsch faseln.
Also ich sag mal so, Simon, wenn es so gewesen wäre, hätte mich das sehr gefreut.
Aber?
Aber es war eine klassische Bewerbung. Wie man sie kennt, wenn du gerade, sag ich mal, deinen Schulabschluss gemacht hast und dich um einen Ausbildungsplatz... Total einfach. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsgespräche du hattest. Ich bin nach dem Studium, direkt habe ich mich an einer Schule beworben und ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Und
ich hatte vier, ich hätte alle vier Schulen haben können. Ich möchte mich jetzt nicht geiler darstellen, als es ist, sondern ich hatte einfach Glück mit der Zeit.
Ja.
Aber ja, und du hattest ein Bewerbungsgespräch und hast eine ganz stinknormale Bewerbung dorthin geschrieben, hast deine Motivation so ein bisschen erklärt.
Anschreiben, Lebenslauf, Anlage, Zeugnis und so weiter und so fort. Referenzen, alles mit dabei, eine ganz normale Bewerbung geschickt. Das Ganze ist jetzt vom Ablauf her ein klein wenig anders. Also du schickst es dann nicht so gesehen zu dem Arbeitsort, sondern schickst das Ganze über deine Bezirksregierung. Beziehungsweise sprichst mit deiner Schulleitung erst darüber, über diese Absicht, die du hast. Ich meine, das kann man machen, muss man nicht. Man kann sich tatsächlich auch erst bewerben. Und wenn man dann die Zusage hat, kann man dann sich...
Muss sie dich dann erst freistellen? Oder?
Deswegen macht es tatsächlich Sinn, ja. Muss sie, beziehungsweise es macht tatsächlich sehr viel Sinn, auch mit der Schulleitung einfach im Vorfeld ins Gespräch zu gehen. Mhm. Ne? Mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, ey, das und das möchte ich gerne machen. Also ich würde hier tatsächlich auch die Schulleitung in deren sich immer ins Boot zu holen, dass man auch sagt, warum man das machen möchte, vielleicht auch die Perspektiven ein bisschen nennen und auch die Motivation ein bisschen zu nennen. Denn letzten Endes rechnet die Schule ja mit dir und deinen Stunden und mit deiner, sag ich mal, Arbeitskraft, die du da bist und plant ja dementsprechend. So. Und,
aber nennt man das dann nachher eine Abordnung? Bist du dann offiziell an der Gesamtschule, wo wir unterrichtet haben, warst du dort tätig und warst abgeordnet in diesen Dienst, den du gerade genannt hast, diesen Integrationsdienst, der so einen schönen langen Namen hatte?
Genau, also man kann ja abgeordnet werden, ja, das ist ja so im Beamtentum, du kannst ja auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ich überspitze das ein bisschen, gegen deinen Willen auch an einen Ort abgeordnet werden, weil da vielleicht Not am Mann ist. So, und dann gibt es eine freiwillige Abordnung, was jetzt in meinem Fall der Fall war. Ne? Ich wollte, nicht ich musste, ich wollte. So, und diese Abordnung bedarf im Vorfeld einer Freistellung. Das heißt, du bist an deiner Stammschule, also ich bin da gelistet auf dem Papier, dass ich dort an der Schule tätig bin, werde aber wie ein Leiharbeiter für einen bestimmten vorgegebenen Zeitraum, der im Vorfeld fest definiert wird, dann an eine andere Institution, sage ich mal, ausgeliehen.
Mhm.
Ja? Das heißt, dein Dienstherr ist immer noch die jeweilige Bezirksregierung.
Und du kriegst auch das gleiche Gehalt, wie du vorher bekommen hast.
Genau, du bekommst in dem Fall dein ganz normales Gehalt weiterhin. Es gibt zwei Änderungen. Das wären zum Beispiel, wenn man eine Abordnung an ein kommunales Integrationsamt hat, bekommt man eine, ich will jetzt keinen falschen rechtlichen Begriff nehmen, aber eine Stellenzulage.
Mhm.
Die beläuft sich auf roundabout 130, 150 Euro oder sowas, die man zusätzlich dann monatlich bekommt, in der Zeit, die man dort ist.
Oh, nett.
Das betrifft aber nicht, also wenn man zum Beispiel als pädagogischer Mitarbeiter dorthin geht, gibt es, wie gesagt, 130, 150 Euro. Wenn man als Leitungsposition dorthin geht, es gibt auch in kommunalen Integrationszentren Lehrer, die in einer Leitungsposition dort abgeordnet sind, dann gibt es mal ein bisschen mehr. Ja, ich habe das mit der Schulleitung kommuniziert und auch gesagt, dass ich aus dem und dem Grund und der Motivation heraus gerne mich abordnen lassen bzw. freistellen lassen möchte.
Und war dann auch klar, für wie lange? Oder ist das?
Ja, also Abordnungen werden generell zunächst immer für ein Jahr ausgestellt. So, und dann, wenn man
das. Dann muss das verlängert werden im Sommer.
Genau, da muss
man. Wenn man es möchte oder wenn es beide Seiten möchten.
Ganz genau, man macht dann nochmal einen Antrag in dem Fall. Und wenn man das verlängert haben möchte, genauso wie du gesagt hast, müssen dann beide Seiten zustimmen und das Ganze wird dann wieder verlängert. Und ich meine, ab dem dritten Jahr ist der Rhythmus dann auf 2 Jahre. Also, dass man einmal eins, also zweimal eins und dann auf 2 Jahre verlängert wird, okay. Eben, wenn man bleibt.
Ja, darüber sprechen wir dann gleich nochmal, wie das dann geklappt hat. Bevor wir dann über deinen Beruf sprechen, den du dann dort gemacht hast, weißt du, ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich frage dich einfach mal, hast du da jetzt Glück gehabt, diese Stelle zu bekommen? Würdest du sagen, das war ein guter Zeitpunkt? Würdest du sagen, das würde auch jeder andere so schaffen, wenn er sich dafür bemühen würde und die Schulleitung zusagt? Was denkst du einfach? Vielleicht interessiert es die Hörer.
Ja, also...
Oder warst du einfach richtig gut oder keine Ahnung. Wäre natürlich auch gerne.
Also, ich denke mal, Glück gehört wahrscheinlich für jede Ausschreibung, auf die man sich bewirbt, egal in welcher Branche, immer dazu.
Vielleicht hat es bei dir auch persönlich gepasst, ne? Wegen deinem Integrationshintergrund.
Ich sag mal so, jede Stellenausschreibung, die bei Stella hinterlegt ist, beschreibt ganz genau, was für Kompetenzen und Fähigkeiten der Bewerber mitbringen muss. Also da steht nicht salopp, wir haben eine Stelle, kommen Sie und bewerben sich, sondern da steht tatsächlich, das Anforderungsprofil ist im Detail dort genannt.
Ah ja.
Ne? Bei mir war es so, dass in der Stellenausschreibung ganz oben an der Stelle stand, dass es bei meiner Arbeit gefordert ist, dass ich mit Jugendlichen zu tun, als ich aus dem Lehrberuf komme, auf jeden Fall. Es ist gefordert gewesen, dass ich in dem Bereich als Studien- und Berufswahlkoordinator auch schon Erfahrung habe, das heißt Übergang Schule-Beruf, ja, das hat in der Ansicht gepasst. Es war gefordert, dass man mit außerschulischen Partnern schon Kontakt hatte, ne, das heißt Kooperationsverträge und solcher Dinge, dass man schon damit zu tun hatte, dass man mit der LASI, mit der Landesstelle der schulischen Integration zu tun hatte, wo ich, muss ich sagen, nur ganz beiläufig in meinem Lehrerdasein in der Funktion als, ich sag mal, kommissarischer Stubo, die Stelle war ja nicht offiziell, als ich sie gemacht habe, gearbeitet habe, dass man mitgewirkt hat an Konzepten und Schulentwicklung. Wie gesagt, wir sind damals als Gründungskollegium gestartet und haben, sag ich mal, den Inhalt der Schule, sei es Curricula oder sonstigen Sachen, ja alles mit aufgebaut. Und noch ein paar unterschiedlich weitere Punkte, die damit drin sind. Ich habe mich in ganz vielen Punkten dort wiedergefunden, in diesem Anforderungsprofil. Und habe mich dann letztendlich auf diese Stelle beworben. Es waren insgesamt 8 Bewerber, was ich im Nachhinein...
8 auf deine Position?
Genau, auf diese Stelle
waren 8 Bewerber. Ah, okay, ja, darauf wollte ich jetzt ziehen. Okay, 8, das weißt du. Okay.
Ja. Und ich habe dann diese Stelle dann letzten Endes bekommen. Ja, deswegen.
Ja, mega, ich hätte dich auch genommen. Ja, geil. Also, auf der anderen Seite könnte man ja sagen... Erster Versuch, erster Treffer, ne?
Erster Versuch, erster Treffer,
ja. Also klingt nach easy, ne?
Ja, also gibt es sicherlich den einen oder anderen...
Aber hast du nicht auch, aber das macht man wahrscheinlich, ne? Also sich auf 2 Sachen gleichzeitig bewerben, das zeigt so ein bisschen, man ist nicht sicher, was man machen möchte, oder?
Ja, also wenn das Angebot da ist, ja. Ich habe ja gesagt, ne, gerade solche Stellen sind sehr rar besetzt, ne, oder angeboten.
Das zeigt sie nicht gut, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bewerbe mich auf die eine und gleichzeitig noch auf die andere von...
Das ist total rechtmäßig legitim. Also es ist ja auch
so... Hast du aber nicht gemacht.
Habe ich nicht, hätte ich vielleicht gemacht, sag ich mal, wenn es noch eine Stelle gegeben hätte.
Und wenn du die andere nicht bekommen hättest.
Selbstverständlich, also es ist total legitim, da gibt es kein Gesetz für, das dagegen spricht. Letzten Endes, wenn du nach diesem Bewerbungsgespräch kriegst du einen Anruf, dann wird gesagt, wir würden Sie gerne nehmen, unter den Bewerbern haben wir uns für Sie entschieden. Was sagen Sie dazu? Sie haben 3 Tage Bedenkzeit. So, ne? Also entweder sagst du direkt zu, freust dich wie ein Honigkuchenpferd, oder du sagst, ey, ich muss mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen, und im Hinterkopf weißt du, ey, die andere Stelle hat mich auch schon genommen, oder ich warte noch auf Rückmeldung und wege dann für mich ab, was passt vielleicht für mich besser.
Gehen wir mal im Betrieb rein. Also Betrieb ist das falsche Wort. Ich bin gerade schon wieder bei Berufsorientierung gewesen, aber ich wollte in deinen Arbeitsalltag einsteigen, meinte ich. Sag mal, was du so gemacht hast. Was war eigentlich deine Hauptaufgabe?
Ja, stand auch in der Stellen, also es steht auch nochmal vielleicht da der Hinweis in dem Stellenprofil genau drin, was die auch von dir erwarten. Also die Kompetenz ist die eine und die Aufgaben an sich stehen da auch drin. Mhm. Ja, dementsprechend musste ich im Vorfeld mich auch erstmal recherchieren, was bedeutet das, was ich da machen muss, was wird von mir erwartet und mit welchen Leuten arbeite ich da zusammen. Mhm. Natürlich kann man sich im Vorfeld viel informieren, vor Ort und im Beruf an sich ist das dann natürlich dann nochmal eine andere Realität. Was habe ich gemacht? Ich habe 2 große Aufgabenbereiche bekommen, tatsächlich von Anfang an. Der erste Bereich ist die sogenannte Seiteneinstiegsberatung. Dazu muss man wissen, ein kommunales Integrationszentrum gibt es NRW-weit, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig, 52 Stück.
Sprechen wir gerade von Seiteneinsteigern für Lehrer?
Nein, nicht Seiteneinsteiger von Lehrern. Ich erkläre sofort, was diese Seiteneinstiegsberatung ist. Dieses kommunale Integrationszentrum ist für Menschen da, hauptsächlich in erster Instanz, nicht nur, aber auch in erster Instanz, für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland neu migriert sind. Mhm. Also so die Die ersten Möglichkeiten, also wir als Integrationszentrum, sind dafür da, um den Menschen, sage ich mal, den Zugang in das deutsche gesellschaftliche Leben und auch mit seinen Institutionen und der Bürokratie, sage ich mal, diesen Einstieg zu erleichtern, sie zu begleiten, vielleicht auch, sage ich mal, sie weiter zu vermitteln, sie dabei zu unterstützen, dass sie sich gut integrieren können, ne, und auch glücklich dabei sind. Mhm. Ein Teil meiner Aufgabe war die Koordination der Seiteneinstiegsberatung. Was ist die Seiteneinstiegsberatung? Seiteneinstiegsberatung ist folgendes. Sagen wir mal, eine Familie X kommt aus Frankreich nach Deutschland. Suchen wir uns eine Stadt aus, sagen wir nach Dortmund. So, ich arbeite in dem kommunalen Integrationszentrum der Stadt Dortmund als Beispiel. Sobald die Familie in die Stadt kommt, muss sie sich, wie in Deutschland oder generell ja auch bei uns üblich, beim Meldeamt dort melden, beim Bürgeramt, Einwohnermeldeamt dort melden. Das Einwohnermeldeamt nimmt die Daten der Familie auf und wenn dort schulpflichtige Kinder mit dabei sind, bekommt diese Information das Schulamt automatisch. Ey, hier ist eine Familie aus Frankreich, Polen, Ukraine, Iran, Afghanistan, spielt keine Rolle, und die haben ein schulpflichtiges Kind. So, diese Information bekommt das Schulamt. Das Schulamt wiederum schreibt diese Familien an und sagt, ey, sie haben ein schulpflichtiges Kind. In Deutschland ist es so, dass das Kind bis zu einem bestimmten Alter, bis zum 18. Lebensjahr, beschult werden muss. Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Sie melden sich bitte beim kommunalen Integrationszentrum bei Herrn Hilderen. So, das heißt, die bekommen eine Einladung mit meinem Namen, eine Telefonnummer, eine Adresse und eine Uhrzeit, einen Termin, wo sie dann hinkommen sollen und was sie mitbringen sollen. So, diese Termine tauchen bei mir in meinem Kalender, ploppen sie jeden Tag auf, in unterschiedlicher Anzahl, in unterschiedlichen Wochentagen. Wir arbeiten in dem kommunalen Integrationszentrum in einem Team. Das heißt, es ist ein Team aus Menschen, die einen Verwaltungslehrgang hinter sich, also Verwaltungsmenschen sind in dem Bereich, und Leuten, die halt wie ich Lehrer sind, Abgeordnete Lehrer, die dort arbeiten.
Boah, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Bitte. Man sagt das ja so oft so bei, so ganz böse, so bei Fachleitern. Das sind so Leute, die so aus der Schule geflüchtet sind. Hast du das Gefühl, du hast so mit Leuten gearbeitet, die auch eher so aus dem Schuldienst geflüchtet sind, weil sie nicht mehr so viel Lust auf den Schulalltag hatten? Also du hast ja selber das auch von dir selber behauptet, ne? Also jetzt Flucht ist bei dir wirklich der falsche Begriff, aber wie war so der Eindruck von den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast? Haben die so gesagt, oh nee, auch gar keinen Bock mehr auf Schule und, oder willst du da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen?
Nee, kann ich, aber nein. Also es war in keinster Weise, war ja bei mir auch nicht der Fall, dass ich sage, boah, ich wollte flüchten, ich wollte weg, ich habe keinen Bock mehr auf vor der Klasse stehen und Unterricht geben und vorbereiten und alles, was da drum gehört. Nee. Das war eher so, das ist auch so ein Teil von mir, dass ich woanders wirken wollte. Ich wollte irgendwo anders etwas machen, was mich, ich habe ja auch, das erzähle ich gleich mit dazu, ja trotzdem weiterhin mit Kindern gearbeitet. Ja, nur okay. In einem anderen, auf einer anderen Ebene, sage ich mal. Und
Die anderen Kollegen auch.
Ne? Die haben unterschiedliche Arbeitsbereiche gehabt. Zum Beispiel eine Kollegin, die Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage koordiniert und dementsprechend auch in Schulen dann ist und dort unterschiedliche Seminare und Fortbildungen gibt. Ne? Also man ist mit Schule noch weiterhin involviert. Gerade deswegen suchen zum Beispiel solche kommunalen Integrationszentren ja auch Lehrer in diesen Bereichen. Weil sie brauchen diese Leute, die auch diesen Bezug zur Schule haben und aus diesem System kommen.
Wie kommen diese, damals waren es Schüler, diese jungen Menschen auf dich zu in deiner neuen Beschäftigung? Wie sieht das aus?
Das ist folgendermaßen, sie haben wie gesagt einen Termin. Ich bekomme die Information immer, wie der jeweilige Schüler oder die Schülerin heißt, wie alt sie ist und welche Nationalität sie hat. Der Ablauf ist dann folgendermaßen, da in den allermeisten Fällen Sprachhürden da sind, ist es so, dass es dann meine Aufgabe ist, zu gucken, dass ich zu dem jeweiligen Termin einen sogenannten Sprachmittler mit organisiere, also einen Übersetzer, einen Dolmetscher, der dann zu diesem Termin mit erscheint. Und bei diesem Termin geht es...
Er ist wahrscheinlich türkischer Herkunft, ne? Den hättest du nicht gebraucht,
oder? Das ist natürlich der Vorteil, wenn du mehrsprachig aufgewachsen bist, dass es für ein kommunales Integrationszentrum in dem Fall immer vom Vorteil ist, wenn du jemanden da hast, der mehrsprachig da ist. Aber ich muss sagen...
Sind viele Türken gerade gekommen so in den letzten? Oder wenn es so vergleichst, so von den Nationalitäten, die so bei dir angekommen sind?
Also ich habe sehr viele Ukrainer gehabt.
Immer noch.
Immer noch zum Teil, ja.
Ja.
Viele syrische Familien waren mit dabei. Ich habe.
Syrische, das merkt man wirklich viel.
Ja. Hängt natürlich auch davon ab, ne, bei welchem Ort du dann halt tätig bist. Also bei dieser Seiteneinstiegsberatung geht es inhaltlich eigentlich um Folgendes. Du als Lehrer hast dort in der Seiteneinstiegsberatung die Verantwortung darüber, dass du die passende Schulform für das Kind, was gerade vor dir sitzt, diagnostizierst, sage ich mal. Das heißt, die Eltern sind da, die Eltern bringen, wenn sie haben,
Zeugnisse
mit, ja, in manchen Situationen. Ich
ausländische
auch mit,
Zeugnisse, Papiere.
Ja, ausländische Zeugnisse, Papiere, die du dann versuchst, mit Hilfe des Dolmetschers dort vor Ort zu übersetzen, dich selber natürlich dann schlau machst, im Internet vorher recherchierst und guckst, wie ist das Notensystem
in den jeweiligen Ländern. Aber auch zu verifizieren, oder? Gibt es da nicht auch welche, die eine Fälschung mitbringen oder so?
Ja,
ich weiß nicht, was da für einen Sinn ist.
Wenn, dann waren es ja gute, bis jetzt habe ich nicht gemerkt.
Also es ist, okay.
Ne, also, du sagst verifizieren.
Hat ja auch keinen Sinn. Ne?
Ich habe ja auch, Familien da und auch Schüler da. Ich habe auch einzelne Kinder da, die sogenannten UMAs, unbegleitete minderjährige Ausländer, die ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind, ne? Die überhaupt nichts dabei hatten, weil sie geflohen sind. Oder auch Familien, die geflüchtet sind, die überhaupt gar keine Zeugnisse dabei hatten. Es geht.
Was waren so deine Kriterien dann nachher bei dieser Entscheidung? Also, spielen ja wahrscheinlich nicht nur die Noten eine Rolle, sondern geht es dann auch um. Aktuelle Sprachkenntnisse oder keine Ahnung.
Ganz genau. Und jetzt kommt der Punkt ja auch, warum man an solchen Stellen ja auch Lehrer beschäftigt. Stell dir das vor wie dein erster Elternsprechtag. So, ne? Du erfährst zum ersten Mal etwas über das Kind. Es sitzt da vorne, ich sehe es zum allerersten Mal. Das Gespräch geht so roundabout eine Stunde. Du schaust dir die Zeugnisse an, du redest mit den Eltern, holst die Informationen her, wo kommen sie her, wo leben sie aktuell, gibt es noch weitere Geschwister, was hat das Kind im Ausland gemacht, da wo es herkommt, welche Hobbys hat es, war es in einem Sportverein zum Beispiel, ne? Liest es gerne oder ist damals auch schon gern zur Schule gegangen, gibt es ein Lieblingsfach zum Beispiel, also ich versuche in der Hinsicht in das Gespräch zu gehen. Ich versuche so ein bisschen auch von dem Verhalten in dem Moment von dem Kind herauszufinden, ey, ne, was mag es, was tut es, gibt es vielleicht auch schon irgendwelche beruflichen Wünsche und Perspektiven. Also in meinem Betreuungsrahmen ging es um Schüler der Sekundarstufe 1, also angefangen von 11 bis 16 Jahren. Ab 16 war dann automatisch der Fall, dass man dann nicht mehr in der Sek 1, sondern direkt zu einer Berufsschule dann weitervermittelt.
Und deine Entscheidung war wahrscheinlich dann auch, okay, du bist zwar schon 14, aber geh mal ein Schuljahr zurück, aufgrund der sprachlichen Barrieren vielleicht noch so. Oder ist das nicht da?
Nee, also man auch zum Teil ja, man muss ja Folgendes sagen. Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen ist, die in das deutsche Schulsystem integriert werden, werden zunächst einmal keinem Bildungsgang zugeordnet. Sie kommen erstmal an eine Schule und haben bis zu 2 Jahre Zeit, die Deutschspracherwerb zu erlangen.
Das kennen wir ja noch von der Schule, ne?
Auch
mit der
Schule.
Bewertung und so.
Genau, es gibt keine Noten, es gibt keinen Notendruck. Ne? Erst nachdem wir, das war ja bei uns ja auch so, und erst nachdem wir gemerkt haben, ey super, ne, der Vadim, der ist in Mathe, ne, wird immer besser und so, ne, ey, da kann ich Noten geben, der kriegt auch gute Noten dann. Ne? Also das entscheidet dann die Lehrerschaft. Aber in den ersten 2 Jahren gibt es keinen Notendruck in dem Fall. Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich, weil auch diese 2 Jahre sind ja irgendwann mal um, dass das Kind auch schon in dem richtigen Bildungsgang, also Realschule, Gesamtschule, Sekundarschule, Hauptschule, Gymnasium schon untergebracht ist. Weil letzten Endes muss man nicht nur die schulische Leistung bewerten, sondern auch das Sozialgefüge, was vor Ort ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt jemanden, sagen wir mal, ich schicke ihn jetzt zur Realschule, ist 2 Jahre da, ist aber eigentlich fürs Gymnasium geeignet, dann würde man ja diesen Schüler dann irgendwann da rausnehmen und aufs Gymnasium setzen, aber in der Zwischenzeit ist er gerade angekommen, hat neue Freunde, Klassenkameraden, ne? Passt aber nicht zu diesem Bildungsgang. Ne? Das soll nicht der Fall sein. Das heißt, am Ende dieses Gesprächs und in Rücksprache auch mit den Eltern gebe ich meine Empfehlung ab, sage, jawohl, Michaela, 7. Klasse, Realschule. So, diese Information leite ich dem Schulamt weiter. Und das Schulamt schaut dann, wo die nächste Realschule, ein Jahrgang in der Klasse 7, Platz für diesen Schüler in der Nähe des Wohnortes ist. Ne? So gut es geht.
Und ich frage jetzt einfach nochmal weiter. Siehst du diesen Schüler, ist das das einzige Mal, wo du den siehst? Also das heißt, er kommt rein, du redest mit ihm, du hast gerade über eine Stunde gesprochen, so lange dauert denn etwas Gespräch oder häuft das?
Mhm.
Und danach siehst du den praktisch nie wieder, ist das richtig?
In den allermeisten Fällen ja. Also ich sehe die Schüler dann zum Beispiel wieder. Ich habe einige Fälle gehabt, wie gesagt, von sogenannten UMAs, also unbegleitet minderjährigen ausländischen Kindern, die in Obhutnahmestellen dann leben. Ne? Also in Wohngruppen zum Beispiel leben und von dort aus zur Schule gehen. Da ist es so, dass wenn zum Beispiel, es müssen nicht immer nur Probleme sein, aber wenn da zum Beispiel Entwicklungen in der Schule sind oder Schwierigkeiten sind oder etwas sehr, sehr gut gelaufen ist, ist es schon mal häufiger vorgekommen, dass ich gerade mit diesen Kindern und den Wohngruppenleitern mehr Kontakte und das hatte und auch nachhaltiger mitverfolgt habe. Einfach um zu gucken, ey, haben wir da das Richtige getan? Hat das gepasst, zum Beispiel diese Schulform, oder hat das eher zum Beispiel nicht gepasst? Bei den anderen Fällen oder bei den meisten anderen Fällen ist es so, du machst die Schulformberatung. Das Kind, wenn alles super läuft, kommt das Kind innerhalb von 2 Wochen, ist es dann an der jeweiligen Schule und dann läuft es da. Ja, also ist es in diesem Schulsystem drin und ich habe dann so gesehen nicht die Zeit oder nicht die Möglichkeit, also die Möglichkeit hätte ich, ich könnte anrufen im Sekretariat, sagen, ey, der Schüler ist bei Ihnen angekommen, wir haben ihn dort vermittelt, geben Sie mal den Klassensprecher, Klassenlehrer, ich möchte einmal sprechen, wie das da gerade so läuft. Ne? So nachhaltig kannst du nicht arbeiten. Das wäre zwar sehr, sehr wünschenswert, aber bei der Vielzahl an Kindern und Beratungen, die du hast, würdest du das gar nicht so leisten können. Ja,
das glaube ich. Aber das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Also zumindest wäre mir auf jeden Fall wichtig zu wissen, bei dir bestimmt auch, hast du dort die richtige Entscheidung getroffen? Oder war das gut, was ich dort gesagt habe? Denn deine Entscheidung, die du dort am Ende auf das Papier gekritzelt hast oder angekreuzt hast, die hat ja schon ein ganz schönes Gewicht. Ne?
Das ist auch der Anspruch eigentlich, ne? Gerade an diese Stelle.
Und dass man das nicht rückgemeldet bekommt, das finde ich ein bisschen... Ja, also kannst du ja auch nicht. Ne? Ja. Aber irgendwie wäre das ja so ein bisschen wünschenswert, ne? Dass du so ein bisschen für dich weißt, war das jetzt gut, auch um dich zu verbessern vielleicht oder um Sachen in Zukunft anders zu machen. Ne? Das finde ich ein bisschen schade.
Letzten Endes macht das aber die Schule. War ja bei uns ja nicht anders. Ne? Wenn, du hast ja auch in deiner Funktion als
Lehrer... Ja, aber du kriegst das doch nicht mit, oder? Ja, klar, gibt dir die Schule nachher ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis.
Genau, ne? Ich meine, ja, du kriegst das so nicht mit. Ich habe aber zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Fall gehabt. War auch eine UMA gewesen, ein junges Mädchen, was ich ein halbes Jahr später, nicht sie, sondern ich habe die Dame, die diese Wohngruppe dort geleitet hat, kam mit einem anderen Kind. So, und hat mir dann erzählt, Herr Yildirim, erinnern Sie sich noch an Sie und Sie? Und ich so, ja, ah, okay. Ich mich noch eine Yildirim, super, ne, sie ist da. Das war ein Mädchen gewesen, was die Schulformempfehlung für eine Berufsschule bekommen hatte, weil sie schon 16, 17 Jahre alt war und gefällt ihr total gut, ne? Sie ist da super integriert, hat schon ihr B2-Zertifikat bekommen, ne? Und dann kriegst du halt so die Rückmeldung, das freut einen. Mhm. Wenn du weißt, okay, ne, ich habe dazu nicht viel beigetragen. Ich habe sie letzten Endes nur geguckt, okay, das Alter passt, ne, welches Berufskolleg sollte es sein? Es gibt 3 unterschiedliche, ne, soll es was Gesundheitssoziales sein, soll es Verwaltung sein und so weiter. Da steuere ich noch ein bisschen, ne, aber letzten Endes ist es die Leistung dieses Kindes. Ne, und das freut natürlich, wenn man weiß, ey, super, sie hat einen guten Start hingelegt, sie kommt gut an.
Das ist schön, aber ich denke, das würde ich mir wünschen, dass man es wahrscheinlich häufiger bekommt, ne, weil du hast jetzt von einem Fall gesprochen, ne. Aber wie viel Prozent würdest du sagen von deinem, ich weiß nicht, ob man den gewöhnlichen Arbeitstag sagen kann, in der Schule kann man davon ja nicht sprechen, dort vielleicht eher, wirst du mir ja gleich sagen, wie viel Prozent davon hast du diese Gespräche geführt? War es 80% deines kompletten Tages, war es 100%?
Also ich habe eine 5-Tage-Woche mit 41 Stunden, die ich arbeite.
Schon nicht wenig.
Also mit ein Ausstempeln 41 Stunden.
Ne? Ah, okay.
Was darum passiert, erzähle ich gleich. Ich habe 2 feste Beratungstage gehabt. Also wir sind 3 Lehrerkollegen dort gewesen und die beiden Kolleginnen, die hatten jeweils einen Tag und ich als
Koordinator... Du hattest 2 feste Wochentage.
Ich habe 2 feste Wochentage gehabt. Das war der Montag und Donnerstag. Ach Quatsch, Moment, lass mich kurz überlegen. Das war der Montag und Donnerstag. Nee, stimmt. Der Montag und Donnerstag, wo ich meine Beratungstage dann hatte. Mhm. Da ich das Ganze koordiniert habe, bedeutet also auch, ich habe zum Beispiel einfach von Familien, also zum Teil auch nicht nur vom Schulamt, sondern auch Familien, die von anderen Familienmitgliedern, die schon nach Deutschland gekommen sind, gehört haben, ey, wenn dein Kind zur Schule will, musst du erst zum kommunalen Integrationszentrum. Die haben sich dann direkt zum Beispiel bei mir gemeldet, weil ich der Ansprechpartner dafür war. Und dann habe ich selbst Termine mit vergeben. Dann war es auch zum Teil mal so, dass ich dann an anderen Tagen oder auch am Nachmittag oder mehrere Beratungen an einem Tag hatte. Mhm. Ne? Ich würde sagen, mit der Koordination zusammen und den Beratungen habe ich so knapp 70% meine Arbeitszeit in dem Bereich verbracht, ja. Weil dazu gehört nicht nur die Beratung an sich, es gehört die Vorbereitung, es gehört die Netzwerkstrukturen aufzubauen, ja, damit du zum Beispiel den jeweiligen Abteilungsleiter dieser Schule schon kennst und weißt, ey, wenn es da nicht klappt, ich habe einen kurzen Draht, ich kann da eben mal anrufen. Oder in Beruf.
Du hast ja richtig Connections geknüpft jetzt, ne?
Also ein Großteil meiner Aufgabe ist es auch, Netzwerke, sag ich mal, zu erstellen, zu knüpfen und auch zu pflegen. Ne, um zu gucken, wie können wir den Menschen, die kommen, wirklich die bestmöglichste Beratung geben, klar, damit sie auch an den Orten noch wirklich ankommen, wo sie sind. Und ich muss dazu sagen, jede Community, sei es zum Beispiel die bulgarische, rumänische Community, warum als Beispiel die, ich habe da zum Beispiel eine Gruppe von Menschen gehabt, den sogenannten Schlüsselfiguren, ganz, ganz liebe Menschen, die ich da kennengelernt habe, die sich um Familien, die neu, sag ich mal, in die jeweilige Stadt gekommen sind, dann auch gekümmert haben, weil sie die Kultur, die Landessprache, alles kannten. Und mit den Personen habe ich immer direkten Kontakt gehabt. Die haben mich immer sofort angerufen, Hildren, so und so, diese Familie ist da gekommen, die haben ein Kind, können wir direkt einen Beratungstermin machen, die brauchen auch keinen Dolmetscher, wir sind dabei, wir dolmetschen zum Beispiel mit. Das sind dann zum Beispiel auch Menschen, mit denen du dann den Kontakt auch pflegst, weil du weißt, ey, die unterstützen mit dir zusammen. Ja?
Und wie hoch ist, das stelle ich mir dort zumindest sehr hoch vor, ja, schütt dir erstmal was ein, ich lasse mir ein bisschen Zeit bei der Frage. Es gibt ja so Elemente gerade bei Beamtenjobs, die wir ja auch heute häufiger im Podcast kritisiert haben, und das ist der unmäßige Aufwand an Bürokratie. Und den stelle ich mir in deinem Beruf auch nicht unbedingt maßgeblich kleiner vor. Wie sehr bist du zum Schreibtisch-Junkie in dem Job geworden? Und auch im Vergleich zu deinem Schuldienst, du kannst ja wirklich von beiden Seiten aus sprechen.
Ich muss dazu sagen, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch gehabt, den ich aber erst beantragen musste, der dann erst genehmigt werden musste und dann erst geliefert werden musste. Und das Ganze hat dann irgendwie 2-3 Monate doch gedauert. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so einen ganz krassen Vergleich von Schulalltag, Schulverwaltung, das, was wir als Lehrer erlebt haben, und pädagogischer Mitarbeiter in einer Verwaltung, weil das Schulamt war direkt über mir in dem Fall, muss ich tatsächlich sagen, dass es im Schulalltag Aktion-Reaktion viel, viel schneller funktioniert hat. Also das, was ich zum Teil erlebt habe, wo ich mir sage, ey, ich will das gern in die Wege leiten. Ja, Moment. Erst einen Antrag stellen. Erst diesen Antrag in dreifacher
Genauso schlimm, wie ich gedacht habe.
Ja, also
ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch, das wäre die Hölle für mich.
Ja, bin ich auch. Das habe ich auch sofort dort gezeigt. Wenn ich irgendeine Frage hatte, bin ich direkt zu den Leuten hochgelaufen. Also hochgelaufen.
Ich habe mich dann auch immer selber drum gekümmert. Kann ich das jetzt hier direkt irgendwie anders regeln?
Ich habe in meinem Leben noch nie so viel mit Outlook und dem Kalender gearbeitet, weil alles, was du mit irgendjemandem planst, machst du nicht auf kurzen Dienstwege, sondern du vereinbarst ein sogenanntes Jofix. Und in diesem Jofix schreibst du auch im Vorfeld rein, was du gerne besprechen möchtest, und dann ploppt das in deinem Kalender auf. Diese gegenüberliegende Person, egal wo, nimmt diese Besprechung an und dann trefft ihr euch zu dem Zeitpunkt, der da steht.
Ja, Wahnsinn. Ja, dann hast du dich also doch weiter wie ein Beamter führen dürfen, auch in dem Job. Das ist ja auch...
Ich sag mal so, vielleicht das... Nee, also als Lehrbeamter, das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ne? Also mal eben mal kurz hier in den Teamraum reingehen und eben was klären, das war so nicht.
Ey, was ja wirklich ich geil finde, ist ja, dass ich dich wirklich für diese Aufgabe, und das sieht man aus meiner Sicht nicht nur an dem Profil von den Sachen, die du gerade vorgelesen hast, die ja auch dann auf dieser Seite standen. Ich finde, dass das wie Arsch auf Eimer auf deine Person gepasst hat. Also ich könnte mir wirklich von den Leuten, die ich jetzt kenne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich... Aber ich kenne ja schon ein paar Lehrer. Ich finde, du bist da wie gemacht für diese Aufgabe. Wie sehr hast du dich da drin wiedergefunden, auch durch nicht nur durch deine Expertisen, die du als Lehrer gemacht hast, sondern auch als Mensch, durch deine eigene, zum Beispiel auch Migrationsgeschichte, weil du hast ja auch viele Erfahrungen selber gemacht, wie diese Kinder, die vor bestimmten Ängsten und Hoffnungen, aber auch Befürchtungen steht. Sehe ich das gerade komplett falsch oder war das ein absoluter Volltreffer für dich, diese Aufgabe?
Ich will das nicht pauschalisieren, aber ich glaube, ich habe in vielen Situationen empathischer reagieren können, weil ich mich in der Hinsicht einfach, ich konnte das nachvollziehen, diese Schwierigkeit, diese Angst auch zum Teil, wenn du auf einmal in einer Behörde sitzt, du hast einen Termin, du weißt jetzt nicht gleich, was passiert. Mhm. ich bin, muss ich sagen, in diesem Job aufgegangen. Also es war, das eine ist natürlich erstmal die Aufregung, die du hast. Es ist spannend. Du bist jetzt seit 12 Jahren Lehrer gewesen und jetzt kommst du da raus aus diesem System, Lehrer sein, und bist in einem ganz anderen System auf einmal drin. Trotzdem als Lehrer, aber in einer ganz anderen Stelle, wo du wirkst. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Arbeiten mit den Eltern, mit den Kindern, mit diesen ganzen Netzwerkstrukturen, unterstützen, helfen, beraten, mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ich merke, dass ich auch von meinem Art, von meinem Wesen her ich will nicht sagen anders werde, sondern ich werde ruhiger.
Ja, du bist ein total beruhigender Typ, doch, definitiv. Ja.
Also ich finde den Job, ich kenne jetzt nur den Job als Alternative zu dem anderen, aber mir macht er unheimlich viel Spaß. Also ich lerne sehr viel, ich lerne nicht nur selbst viel, mir wird auch viel beigebracht, ne? Mhm. Und ich erlebe auch andere Situationen. Ich sehe, ich glaube, das ist immer das, was wir auch in dem Lehrberuf, sage ich mal, verpassen einfach. Wir sehen die Schüler, wir sehen ihre Leistung im Unterricht, aber wir sehen nicht, was dahinter ist. Wo kommen die her? Was haben sie erlebt? Wie ist die Familienkonstellation? Womit verbringen die ihre Freizeit? Dafür ist meistens leider nie Zeit. Wenn wir das Glück haben, sind wir Klassenleitung und haben dann vielleicht den einen oder anderen Moment mehr Zeit. Wir wachsen mit den Kindern und erfahren viel über sie. Ja? Mhm. Hier ist es anders gewesen. Du informierst dich ja. Du machst dich, wenn jetzt eine Familie kommt, die aus der Ukraine da ist, die aus Afghanistan da ist. Ja? Ich setze mich ja im Vorfeld ja schon mit der Familie in der Hinsicht auseinander, dass ich die Informationen kriege, wer da kommt, aus welchem Land er kommt. Und ich weiß, okay, wie ist das Schulsystem in diesem Land? Ne? Ich informiere mich darüber. Okay, so und so. Wie ist die aktuelle politische Lage? Das war jetzt nie eine Aufgabe, die da gestellt worden ist. Ich habe mich aber selber immer informiert und geguckt, ey, genau. Gibt es vielleicht in irgendwelchen Gebieten, wo die Familie vielleicht gerade herkommt, irgendwelche Probleme? Welche Sprachen werden da gesprochen? Ja, und ich muss sagen, du erfährst auch durch die Gespräche, die du dort mit den Eltern hast, ne, die erzählen dann von ihren Kindern, von dem anderen Kind, von dem Vater, der verstorben ist, ne, während der Flucht oder sonstigen Dingen, du erfährst einfach viel mehr und kannst dich dann in die Situation und in das Verhalten, in das Kind in dieser Situation, in dieser einen Stunde eigentlich auch nur zutage liegt, auch nachvollziehen. Und versuchst dann auf dieser Basis noch zu gucken, ey, wie kann ich das Kind unterstützen? Es geht auch nicht nur darum, also ich habe nicht nur eine Schulberatung gemacht in dem Fall, so eine Schulformberatung. Mhm. Ich habe gefragt, ey, was hast du denn für Sportarten? Ne? Interessiert dich irgendwas? Ne? Und dann geguckt, was kann ich dem Kind anbieten? Es gibt den sogenannten Stadtsportbund an dem Ort, wo ich gearbeitet habe.
Ach, das ist auch so ein zu Verein vermittelt.
Genau, ne? Die haben zum Beispiel einen super coolen Flyer erstellt, ne? Der dann mehrsprachig aufgearbeitet worden ist, wo alle Sportvereine dieser Stadt dann drin standen, mit Ansprechpartnern, mit Piktogrammen in Bildern erklärt. Ne? So, das habe ich mir alles besorgt. Ich habe den Auftrag in die Druckerei gegeben, ey, ich brauche 50 Exemplare bulgarisch, 50 Exemplare türkisch, 50 französisch, 50 englisch und so weiter und so fort. So, und dann in den Gesprächen, ja, ich habe früher hier Basketball da gespielt, ne, sagt der Dolmetsch, ey, so, ey, guck mal hier, der nächste Sportverein, hier, sortiert nach Stadtteilen, ne, in der Nähe deiner Adresse, da können sie zum Beispiel hingehen. Ja. Oder Jugendfreizeitseinrichtungen, ne, was macht das Kind außerhalb der Schulzeit? Na, ey, so, guck mal hier, Jugendfreizeiteinrichtungen, ne, die bieten die und die Angebote an. Da kannst du auch zum Beispiel hingehen. Ich baue auch den ersten Kontakt für dich auf. Ne? Ich frage da schon nach, sag, ey, hier, der Ahmed, der kommt da hin nächste Woche. Ne? Passt das zum Beispiel?
Ja. Hey, Freizeit ist ein wichtiges Thema.
Sehr wichtig.
Bist du eigentlich selber privat ein Typ, der gerne so Serien guckt?
Ja, auch.
Hey, ich habe letztens so eine, ist jetzt so off-topic, so eine asiatische Lehrerserie gesehen. Das ist Teach You a Lesson oder so. Und da geht es um das südkoreanische Schulsystem. Und ich habe mich so... Ich fand das so krass, weil es hat mich so sehr ans Deutsche erinnert. Ich finde, also erstmal ist der total stumpf, weil es wird total viel mit Gewalt gelöst. Du hast so das Gefühl, es gibt die ganz typischen Probleme, die wir auch im deutschen Schulsystem kennen, dass du aufmüpfige Eltern hast, dass du dreiste Schüler hast und dann hast du so einen super Typen, der dann oft immer das dann nachher unterbindet, indem er den Leuten auf die Schnauze haut. Das heißt, auf der einen Seite ist die total stumpf, aber auf der anderen Seite sieht man ziemlich geil in dieser Serie, also die typischen Probleme in demokratischen Ländern, was die für Probleme mit Schulen haben. Ich finde sehr cool, dass auch diese Probleme von Überforderung von Lehrkräften dort steht, dass es das, die Schuld wird auch nie auf eine einzelne Person gerückt. Das finde ich an der Serie ganz cool. Also du hast manchmal so total schwierige, asoziale, mobbende Schüler. Du hast auf der anderen Seite total unter Druck setzende Eltern, die ihr Kind unbedingt pushen wollen zum absoluten Erfolg. Oder die Lehrer unter Druck setzen und die in den Burnout treiben und aus dem Beruf rauszwingen. Und das finde ich an der Serie ganz cool. Das nur so nebenbei. Wie gesagt, ist an manchen Stellen ein bisschen stumpf. Aber irgendwie hat das auch so niedrige Triebe in einem erfüllt, dass du sagst, ja, okay, der Typ war so scheiße, wenn man einen Schüler, der hat mal richtig einen aufs Maul verdient. Das kommt dann schon mal so schnell, ja, ne? Dass du dann so schnell dann diesen Superhelden hast, der dann so cool ist und sagt, ja komm, ich mach das jetzt mal richtig, so ein bisschen wie bei Fuck You Goethe, ne? Also einfach so ein ganz unrealistisches Szenario, der dann regelt und sagt, komm, ich hau euch jetzt erstmal einen aufs Maul. Aber ja, nee, nochmal, also ein bisschen stumpf, aber irgendwie ganz chillig. Wie sieht's mit, worauf ich eigentlich hinaus wollte, glaubst du, dass du durch diese Strukturierung, die du durch deinen Beruf hattest, dass es dir leichter gefallen ist? Also ich hatte ja immer Schwierigkeiten in meinem jetzigen Lehrerberuf nachher abzuschalten oder runterzukommen. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so, dass sie ja noch irgendeine Emotionalität haben, dass die noch über irgendwas nachdenken oder so. War das für dich leichter? Weil das sagen sie ja manche, ne? Wenn ich den Beruf machen würde, dann würde ich einfach nachher die Tür zuschließen und nicht mehr drüber nachdenken und mit meiner Frau oder mit meinen Kumpels was machen. Wie würdest du dazu stehen? Ist das easier gewesen jetzt bei dem Job?
Ich beantworte die Frage mal mit meinen Erfahrungen, die ich in den ersten 3 Tagen meines Arbeitsplatzes, die ich dort verbracht habe, wie das war. Vielleicht kommst du da auf die Antwort, wie der Arbeitsalltag war. Ich bin, wie gesagt, ich habe eine 41-Stunden-Woche, 5 Tage vor Ort. In den ersten 3 Monaten war das so. Später hat sich ein bisschen was verändert, dazu sage ich gleich was. Das bedeutet für mich als Beamter, es wird ja minutengenau alles abgerechnet, 8 Stunden, 12 Minuten, die ich vor Ort dann bin. Plus 30 Minuten Pause natürlich, die on top kommen, die dann gesetzlich eingehalten werden müssen, wenn du zwischen 6 und 9 Stunden arbeitest. Ich kam dahin. Ganz nettes Team, wirklich. Also ganz herzliche, ganz nette Menschen. Nicht nur die Lehrerkolleginnen dort, sondern auch die Verwaltungsmenschen. Und saß da jetzt erstmal. Und ich so, okay, gut, ne? Das ist mein erster Tag. Ich habe ein Büro, was ich mit einer ganz, ganz lieben Kollegin geteilt habe oder teile. Geht es erstmal darum, okay, du musst jetzt erstmal deinen Rechner einrichten. Ne? So ein bisschen da, Office-Programm da, anmelden, da einloggen, gucken, wie ist der Ablauf, Schlüssel abholen, sonstiges. Das war so der erste Tag. Okay, am zweiten Tag, muss ich sagen, als ich zu Hause war, habe ich überlegt, ich so, ja, okay, wie bereite ich mich jetzt auf die Arbeit vor? Was muss ich jetzt machen? Ich muss ja irgendeine Art von Vorbereitung treffen. Ich kann nicht einfach so dahin gehen. Ne? Was denken die dann von mir?
Genauso würde es sich für mich auch anfühlen. Ich kann ganz, einfach so dahin gehen.
Einfach dahin gehen funktioniert so nicht. Ne? Und ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt. Du kannst ja auch keinen fragen. Ne? Du kennst die Leute ja noch gar nicht so. Ne?
Aber ich vermute, worauf es hinausläuft. Das war ja so gedacht, dass du am nächsten Tag einfach weiter informiert wirst, richtig?
So, pass auf. Ich kam dann dahin am zweiten Tag. Ne? Ich habe gesagt, okay, gut, ne? Habe ich erstmal so einen Ordner bekommen, wo alles Wesentliche drin stand, wie unterschiedliche Abläufe sind. Ne? Dann habe ich gesagt, so, okay, super, ne? Pack's in die Tasche. Ne? Kollegin saß da neben mir. In die Tasche habe ich gesagt, so, okay, gut, ne? Bereite ich zu Hause vor.
Ja.
Hat sie gesagt, du kannst das ruhig lesen. Ne? Ja, ich so, aber ich muss das auch vorbereiten. Ja, ja, hier bereitest du das vor. Ich so, wie soll ich das jetzt hier machen? Ich dachte, ich habe jetzt eine Aufgabe, die ich erfüllen muss. Ja, das ist ja deine Aufgabe. Du musst dich ja vorbereiten auf das, was kommt. Ich so, ja, aber das kennen wir doch so, wir müssen das zu Hause vorbereiten und dann den Unterricht machen.
Ja, das ist ein Plädoyer, das, was du gerade beschreibst, für optimale Bedingungen eines Lehrerberufs. Das gehört verdammt nochmal zur Arbeitszeit dazu. Und du bist schon so koordiniert gewesen, dass du dir gesagt hast, du packst das ein, alles gleich, guckst mir zu Hause durch und jetzt mache ich das, was wirklich wichtig ist. Weil so funktioniert es im Schulalltag. Du sagst, okay, du musst jetzt die Klasse unterrichten, ich gucke mir das zu Hause durch. Und genau so hätte es sich, ich hätte es genauso gemacht wie du. Aber es ist eigentlich dort genau richtig. Es gehört verdammt nochmal zur fucking Arbeitszeit dazu.
Simon, ein Chip in der Hand und das sogenannte ESS-System. Elektronische Zeiterfassung. Ich bin morgens um 6.30 Uhr auf der Arbeit gewesen. Hab einmal mich eingestempelt, ja, mittlerweile alles digital. Hab meine Arbeit gemacht. Und um halb vier habe ich mich ausgestempelt und habe mit der Arbeit nichts mehr zu tun gehabt.
Frage beantwortet.
So. Mich hat keiner angerufen. Ich habe keine Mails gesehen, weil der Laptop ist aus. Der steht da auf dem Arbeitsplatz.
Keine Push-Nachrichten
an den Nein, Handy. Ich habe kein Outlook zu Hause an meinem Rechner, wo ich dann, falls eine Mail kommen sollte, irgendwas sehen kann oder sehen sollte. Keiner kann mich anrufen. Ich habe nur eine Dienstrufnummer. Und das Telefon liegt dort auf dem Bürotisch.
Du warst der entspannteste Mensch im letzten Jahr.
Ich muss sagen, ich bin im ersten Moment erstmal in ein Loch gefallen, weil ich mir gesagt habe, ich so scheiße.
Das kennst du nicht.
Das, Moment, ich habe gerade Zeit, ich habe ein Wochenende und das fühlt sich so komisch an. Ich muss an einem Sonntag nicht sitzen und etwas vorbereiten für die Woche.
Das heißt, du musstest dein Leben auch ein bisschen umstrukturieren. Ich musste mehr Zeit, ne?
Ja, ich musste mein Leben umstrukturieren in der Hinsicht, dass ich angefangen habe, tatsächlich mir keine Gedanken zu machen über die Arbeit, sondern mir die Gedanken nur auf der Arbeit gemacht habe, um die Arbeit. Natürlich haben dich, das ist ganz menschlich, manche Situationen, die du da hattest, ne, mit Eltern, mit Kindern, die vielleicht auch todtraurig waren wegen irgendwelchen Situationen, die haben dich dann auch eine Zeit lang beschäftigt, ne? So. Aber das ist nur passiert, wenn du es zugelassen hast. Ja, also es gab keinen, der gesagt hat, ey, denk noch hier dran, ah, mach noch das eben oder mach dies eben. Mhm. Das gab's nicht. Ich glaube, das ist so eines der Sachen, die wir als Lehrer in unserem Lehrerberuf leider nicht mehr oder nicht erleben. Ja, ich weiß natürlich, wir haben uns bewusst für diesen Beruf entschieden und er bedarf natürlich auch einer Vorbereitung, damit wir die 25,5 Stunden auch, sage ich mal, durchziehen können. Klar. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der weitaus mehr Zeit zu Hause in seiner Freizeit investiert, auch wenn das natürlich auch Arbeit sind. Wir Lehrer sind nicht Lehrer, wir sind zuerst einmal Beamte. Auch wir haben eine 41-Stunden-Woche zunächst einmal.
Ja.
Davon gehen wir 5, das ist rein rechtlich, ist das so. Wir sind erst Beamte, keine Lehrer, erst Beamte. 41 Stunden, die wir arbeiten müssen, davon 25,5 Stunden Unterricht. So alles, was drumherum ist, wir füllen diese 41 Stunden damit auf. Wir wissen aber, dass das weitaus, je nach Fächerkombination, je nach Klassen, je nach Situation, je nach Jahrgang, je nach Schulwoche weitaus mehr ist, als das, was wir vielleicht als 41 Stunden Verwaltungsbeamter bearbeiten würden.
Ja.
Und dieses Abschalten, Simon, das ist, glaubst du mir, du hast ja gerade gesagt, du warst vielleicht der entspannteste Mensch in diesem ganzen Jahr. Ich muss sagen...
Nee, ich habe das zu dir gesagt, ich war das
nicht. Ja, ich habe das auf mich bezogen.
Ja, ja, ne? Okay.
Also ich muss sagen, das war ich. Jeder Job hat seine Schwierigkeiten, auch dieser hatte seine Schwierigkeiten und auch seine Phasen, wo man wirklich die ganze Zeit durchackern muss. Aber ich muss sagen, sobald ich mich ausgestempelt habe, Simon... Da war, auf einmal hast du ein Leben gehabt, wo Arbeit nicht immer zwischendurch reingekommen ist. Verstehst du, wie ich das meine? Wo dir nicht eben noch eingefallen ist, ach Scheibe, ich muss ja noch diesen Test vorbereiten, ich muss den ja noch auswerten, ich muss noch das eben machen. Ach, Zeugniskonferenz, muss ich ja noch vorbereiten, ich kann ja nicht morgen einfach in der Zeugniskonferenz die Zeugniskonferenz vorbereiten.
Ah, du hast es auch richtig genossen, oder hast du, oder war es eine Lehre zwischendurch auch?
Ich habe das... genossen und ich habe gelernt, ich so, ey, außerhalb des Schulsystems gibt es, wie gesagt, ich habe eine ganz klassische Bildungsweg gehabt, ne? Ja, ja, wirklich, ja. Ne? Wo ich gesagt habe, ey, du hast Zeit, auch etwas zu tun. Auch auf der Arbeit hatte ich Zeit, etwas vorzubereiten. Ne? Wir sind super Improvisateure, wenn ich hoffentlich das Wort richtig ausgesprochen habe. Wir sind super Improvisateure als Lehrer, ne? Weil wir müssen das auch sein, weil wir ständig Aktion, Reaktion haben.
Ständig.
Ja, du wirst, aber kannst du die Vertretung da übernehmen? Ey, da ist jemand umgekippt, kannst du eben mal das machen? Du musst eben das und das, ne? Und oh, diese Woche müssen wir ganz schnell die Klassenarbeit schon vorbereitet haben und wir müssen eben noch eine Konferenz reinschreiben. So. Mhm. Das hast du in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ich habe meine 8 Stunden 12 zur Verfügung gehabt und habe in dem Bereich in dieser Zeit vorbereitet, koordiniert, beraten, protokolliert, mich weitergebildet und dann an dem Tag meine Arbeit beendet, bin nach Hause gegangen, war Vater, war Ehemann, war jemand, der zum Sport gegangen ist und seine anderen Sachen noch erledigen konnte.
Mhm.
Ne? Und du nicht diese Hektik hattest, die du sonst als Lehrer immer hast, weil du sagst, oh, ich muss noch das und das unterkriegen. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen oder bei ganz vielen anderen Kollegen der Fall sein, sagen, oh, bei mir ist das genauso, wie du das beschrieben hast, Murat, ne? Ich mache meine Arbeit, gehe nach Hause, klappe zu, Affe tot, ne? Oder ich bereite nur den Ferien vor und dann mache ich alles, ne, sobald ich die Schule verlassen habe, nach mir die Sinnflut, ne? Ich finde das super, wenn man das schafft, wenn man das hinkriegen könnte, ne? Das wäre super.
Ich beneide solche Leute, die das A schaffen, B auch Es hat auch was mit einer Fähigkeit zu tun. Sicher. Aber ich glaube, es hat auch was mit dem Beruf zu tun. Ich glaube nicht, dass es im Lehrerberuf gut möglich ist. Und ich glaube, wenn es möglich ist, ich will keinem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob man dann ein guter Lehrer ist, wenn man das gut kann. Also, das ist ja fast schon ein Aufruf zum Burnout, deswegen habe ich es falsch formuliert. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, das Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen, denn manchmal erfordert es dein Job ja selbst auch noch zu Hause zig Mails zu schreiben, um deinen Job perfekt zu machen. Aber ja, irgendwie ist das wie so ein Lauf im Hamsterrad manchmal so als Lehrer, dass du die ganze Zeit danach hechelst, deinen Beruf so geil wie möglich zu machen. Das ist so ein Perfektionsdruck und irgendwie kommst du nie am Ende an. Du kannst immer irgendwas besser, du kannst immer irgendwas noch geiler machen. Und das ist... Ja.
Man ist ja auch in dem Lehrberuf in der Hinsicht im System so drin, dass du ja ständig dich selbst reflektierst. Du bist immer selbstkritisch. Nach jeder Unterrichtsstunde, die ich rausgegangen bin, habe ich mich mal gefragt, was hätte ich jetzt hier besser machen können? Was hätte ich hier anders machen können?
Ja, ja.
Wie hätte ich in der Situation, in der ich gerade war, besser reagieren können? Wie hätte ich dieses Arbeitsblatt besser machen können? Und dann passiert eben Folgendes. Du kommst nach Hause, ja, und denkst dir, okay, ich habe jetzt aus dieser Stunde gelernt, aus dieser Unterrichtszeit gelernt, dass ich das anders machen muss. Setz dich hin und aktualisierst und bearbeitest das. Das ist Zeit. Das ist gut investierte Zeit, weil du weißt, okay, das läuft dann dadurch besser oder bei der Klasse kommt das besser an oder die verstehen das besser. Das ist gut investierte Zeit und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es ist schwierig und ich habe wirklich mit ganz, ganz, ganz vielen Kollegen in meiner Lehrerlaufbahn auch gesprochen und ich habe auch, das sage ich mir selber ja auch, man braucht in unserem Job und wie gesagt, es ist in jedem Job gibt es Schwierigkeiten oder Phasen, wo man sagt, boah, ich kann nicht mehr. Aber jetzt speziell für uns als Lehrer sage ich mir, wir brauchen ein Ventil. Wir brauchen etwas. Für den einen ist das mit der Familie was unternehmen, für den anderen ist das Sport, für den anderen ist das Schrauben, Garten oder sonstiges. Aber jeder braucht ein Ventil. Ein Ventil, wo er Abstand zum Lehreralltag gewinnen kann. Nochmal, ich muss auf den Punkt gehen. Ich will nicht, es geht nicht darum, die armen Lehrer, die armen Sohne, die haben es so schwierig und so und dann beschweren sich, um Gottes Willen. Nein, wir haben uns alle, das sage ich auch mal so, wir haben uns alle freiwillig diesen Beruf ausgesucht. Jeder Hans und Franz und wer auch möchte, kann Lehrer werden. Ne? Mhm. Hey, ich bin ein Kind von Eltern und Großeltern, die aus der Türkei nach Deutschland migriert sind. Mein Vater war Lagerarbeiter, meine Mama war Hausfrau. Mhm. Letztendlich bin ich auch zur Schule gegangen, ich habe meinen Realschulabschluss geschafft, dann habe ich irgendwie noch mein Abitur geschafft, mein Studium geschafft, mein Lehrer geworden. Jeder hat die Chance hier in Deutschland das zu machen. Mhm. Jeder. So. Und wir haben uns bewusst für diesen Beruf entschieden und ich bin sehr gerne Lehrer. Ich liebe meinen Beruf. Ja, das war eine bewusste Entscheidung, dass ich das machen wollte. Und ich muss sagen, in den Jahren, in denen ich in der Schule bin, wo ich mit den Kindern gearbeitet habe und gerade auch wirklich diese emotionalen Spitzen, die man dann hatte, boah, krass, ne, guck mal, sie haben es geschafft, ich konnte sie unterstützen, 10. Klasse, ne? Oder die Stunde war geil oder, ach scheiße, wir hatten jetzt gerade voll das Problem, aber wir haben es trotzdem noch irgendwie lösen können. Das ist das, was mir persönlich so viel gegeben hat und so viel Spaß an diesem Beruf macht. Ja?
Toll.
Aber ja, es ist doch ein bisschen emotionaler als
ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt gerade ein ganz guter Moment, denn wir sind ja noch lange nicht am Ende, dass wir jetzt erstmal das Gespräch auf nächste Woche verschieben. Ich hoffe, du kommst dann nächste Woche nochmal wieder, Murat. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr in den zweiten Teil reinhört, denn ihr seht ja, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind. Murat, mach's gut. Ich hoffe, du bist nächste Woche dann dabei, denn wir wollen natürlich noch hören, wie es weitergeht. So, das war der erste Teil von dem Gespräch und wir waren ja schon richtig im Flow und dementsprechend wollte ich das irgendwie auch gar nicht abbrechen, weil es so viel Spaß gemacht hat, das Gespräch mit Murat. Es geht in der nächsten Folge dann auch noch weiter, denn ich würde auch ganz gerne wissen, wie es mit Murat weitergeht, aber dann auch versprochen werden wir uns dann auch in Teil 2 auch mit meiner Zukunft auseinandersetzen. Ich muss für mich sagen, dass es mir richtig gut tut, mit Murat über diese Situation zu sprechen, weil er jemand ist, der die gleiche Situation auch schon mal durchgemacht hat. Und das merkt man an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das ist auch der Grund, weshalb dieses Gespräch aus meiner Sicht so gut gelaufen ist. Wie ist es euch gegangen? Wie habt ihr diese Folge gefunden? Meldet uns gerne zurück und bewertet uns gerne oder folgt uns bei Spotify oder wo auch immer. Ansonsten hören wir uns schon in wenigen Tagen wieder. Haltet durch bis dahin. Danke, bis bald. Euer Sieg.